damit ein recht herzliches Hallo an alle draußen und willkommen zur nächsten Folge vom Paket ans Mikro. Wie schon angekündigt, habe ich heute wieder Tim Wattenberg zu Gast. Hallo Tim.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Und wir haben uns wieder zur Aufgabe gemacht, die neue TSO, die ja im Dezember, Ende Dezember rausgekommen ist, einmal zu vergleichen und zu schauen, was denn sich so geändert hat. Denn es sind ja doch relativ viele Sachen auch durch Umlaufbeschlüsse der Sportkommission neu dazugekommen. Und da wollen wir einmal mal euch so ein paar Updates geben, was denn wichtig ist. Und es sind ein paar sehr wichtige oder sehr hilfreiche Sachen auch dabei, die euch hoffentlich auch das Leben ein bisschen leichter machen wollen. Wie fandst du denn, sagen wir mal, wir nennen das jetzt Updates, wir werden damit, finde ich gut, guten Namen, wir nennen das jetzt ein Update. Wie fandst du dieses Update?
Sehr gut, also insgesamt denke ich mal, sieht man, dass das Konzept mit dieser Sportkommission aus meiner Sicht gut funktioniert. Es wird relativ schnell eben auf Thematiken, die dann entstehen, reagiert und also von daher glaube ich, ist das ein guter Weg, der hier insgesamt gewählt wurde und die Regelungen, die wir jetzt durchgehen, um das auch nochmal ganz klar zu kommunizieren oder auszusprechen, wir sind jetzt seit dem 1.1. in Kraft. Das heißt, es gibt sicherlich noch einiges an Ideen oder an Änderungen, die irgendwann mal geplant sind oder jetzt irgendwann kommen. Aber unser Ziel dieses Formates war ja eben ganz aktuell auch das, was dann genau gilt, nochmal zu präsentieren. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt heute die TSO an, die Ende Dezember vom DTV veröffentlicht worden ist und ab dem 1. Januar 2025 Gültigkeit hat.
Genau, also wir sind jetzt nur einen Monat hinten dran, aber ich denke, das ist okay. Die ersten Turniere sind ja jetzt erst am Wochenende gewesen. Das heißt, da sind wir, denke ich, jetzt noch ganz gut in der Zeit und die bleibt ja meistens so. Was, wie lange ist so die TSO immer? Halbes Jahr?
Ich denke mal, ja. Genau.
Also da sind wir ganz gut im Schnitt.
Ja. Würde ich auch sagen.
So, dann starten wir direkt mal los. Eine kleine Änderung in der Mitte irgendwo. Bei dem Abschnitt D ist, dass ein kleiner Zusatz genommen wurde. Und zwar, dass wenn man eine ID-Karte beantragt, bitte der Name des Antragstellers auch so die gleiche Schreibweise haben sollte wie der Reisepass bzw. der Personalausweis. Ich denke, da hat die DTV-Geschäftsstelle vielleicht auch mal gesagt, könnte das mal bitte gleich gemacht werden. Ansonsten gibt es da ja auch Probleme immer,
die Person recht zuzuordnen. Beziehungsweise, ich glaube, so eine ähnliche Formulierung gab es schon an anderer Stelle. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es im Anhang irgendwo mal war oder auf dem ID-Kartenantrag oder sowas. Aber wie du sagst, man hat es hier einfach nochmal an einer Stelle gebündelt. Alles, was um die Beantragung der ID-Karte wichtig ist, ist jetzt in dieser Regelung D33 eben drin und Schreibweise laut Personalausweis einfach damit, das auch als, ich sag mal, Nachweis über eine Identität brauchbar ist. Das, denke ich, leuchtet ein.
Genau, das ist für die deutschen Teilnehmer immer ein bisschen, ja, natürlich muss das so sein, aber da gibt es viele Leute, die eben aus zum Beispiel Malika, die hatte auch das Problem, dass sie ihren Namen mal ein bisschen anpassen musste vom Gesetzgeber her.
Ja, okay. Ja,
also da war das genau auch so ein Problem. Ja. Deswegen ist das auch ganz gut, dass das mal aufgeschrieben wird. Jetzt auch
ja,
in dem.
Die größten Diskussionen um diesen Punkt, die ich mal mitbekommen habe, waren eher so, ich sag mal, ganz in Richtung Künstlernamen in Anführungszeichen. Ja, also dass Leute halt stellenweise unter ihrem, bevor sie geheiratet haben, noch mit ihrem Namen in der Tanzsportwelt bekannt waren und dann eigentlich ungern sozusagen den Ehenamen angeben wollten. Das waren die Diskussionen, die ich damals mitbekommen habe. Aber genau, so gibt's aus dem Nähkästchen viele Geschichten.
Ja, genau. Da muss man mal Carmen fragen, was die jetzt da angeben würde.
Genau.
dann ist ein neuer Punkt dazu gekommen, nämlich Punkt 6, die Aufgaben der Chairperson. Die Chairperson ist ja jetzt quasi bei den deutschen Meisterschaften oder da, wo die Chairperson eingesetzt wird, ist ja quasi der Oberturnierleiter, wie auch beim WDSF, die Person, die ist quasi noch über dem Turnierleiter sitzt und die ganzen, ja, den ganzen Turnierablauf so ein bisschen regelt und da sind die neuen Aufgaben, was sie denn alles machen soll und was sie bitte nicht machen soll, jetzt eingefügt worden.
Ja, genau. Also, um das nochmal ganz klarzustellen, die TSO kennt schon länger eine Chairperson grundsätzlich. Also, ja. Das ist weiter oben in Abschnitt 3. Da wird, ist also schon immer von einer Chairperson, von Turnierleiter und Beisitzer die Regel, die Rede. Allerdings hat man sozusagen auf Bitten des Sportgerichtes nochmal genauer ausformuliert, wenn es denn tatsächlich zum Einsatz, wenn eine Chairperson eingesetzt wird, was denn dann genau die Aufgaben, die Kompetenzen, die Möglichkeiten sind. Und dazu kommen wir dann aber später im Verlauf. Also nicht nur hier nochmal das Aufgabenprofil geschärft, sondern ist tatsächlich auch den Schritt gegangen und hat eine neue Lizenz sozusagen auch tatsächlich eingeführt. Das heißt, zukünftig gibt es eben neben einer regulären Turnierleiterlizenz, wie sie jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ausgebildet und vergeben wird, auch eine Chairperson-Lizenz. Insgesamt ist da das Verfahren, ohne da jetzt zu weit vorzugreifen, da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal drauf, aber vergleichbar eben zu der S-Lizenz beispielsweise, dass hier quasi die Turnierleiterlizenz eher so erweitert wird. Aber das ist hier jetzt nochmal aufgeführt und an vielen Stellen findet sich jetzt eben auch dann nochmal eine Referenz auf diese Chairperson, was sie denn dann alles entscheiden kann und was nicht.
Genau. Und es gab auch so wie ich das mitbekommen habe, einen ziemlich großen Run auf diese erste Chairperson-Lizenz-Vergabe. Da war man schon ziemlich überrascht, dass da, weiß ich nicht, wie viele Anträge kamen.
Ich habe irgendwas über 60 gehört.
Ja, wo ich denke, so viele Meisterschaften gibt es ja gar nicht. Was soll man denn machen? Aber naja, ist vielleicht gut, aber ist vielleicht auch nicht so gut. Das wird man dann sehen, wenn es dann soweit ist. Ne?
Also ich denke mal grundsätzlich, man hat hier schon einen Weg gewählt, der nochmal auch über das alte, in Anführungszeichen, Verständnis dieser Chairperson-Rolle hinausging. Unter anderem findet sich ja jetzt eben in Abschnitt 6.2, kann diese Chairperson auch über Genehmigung von Turnierkombinationen etc. Entscheiden. Also einige Punkte, die vorher den Bundes- oder Landessportwarten vorbehalten waren.
Ja.
Die sind jetzt also hier mit reingenommen worden. Gleichzeitig, ja, wie du sagst, sind es jetzt dann doch auch irgendwie gab es da wohl sehr viele Leute, die sich für diese Lizenz interessieren. Und so haben wir jetzt einen breiten Pool. Ich denke mal, Einsätze in diesem Bereich wird da nur ein Bruchteil sehen. Aber gut, haben ist besser als brauchen, kann man sagen.
Naja, auf jeden Fall. Ja, Chairperson wird ja auch eigentlich nicht bei offenen Turnieren gebraucht, da ist ja nicht die Menge überhaupt nicht da, um eine Chairperson zu benötigen.
Ja, absolut. Also aktuell ist es ja so, jetzt können wir nochmal ganz kurz kleine Regelkunde machen, in Abschnitt 2.3 und 2.4 ist ja überhaupt nur die Rede, dass bei DTV-vergebenen Turnieren das DTV-Präsidium eine Chairperson einsetzen kann und bei allen vom LTV-vergebenen Turnieren der LTV eine Chairperson einsetzen kann. Offene Turniere beispielsweise fallen damit nach aktueller Regelung im Grunde raus. Also normale offene Turniere, selbst wenn sich ein Verein das wünschen würde. Beispielsweise erinnere ich mich jetzt rein anekdotisch daran, dass man in OWL früher schon mal so eine, damals war es ja eben noch mehr oder minder inoffiziell, aber so eine Chairperson für die Koordinierung dieser Mehrflächenturniere eingesetzt hat. Das ist sicherlich auf dieser organisatorischen Ebene auch nach wie vor möglich, aber rein formal ist es hier im Grunde nur die vom DTV vergeben, also die Meisterschaften und Ranglistenturniere oder eben die Landesmeisterschaften, auf denen das hier laut TSO aktuell vorgesehen ist.
Ja, genau. Das sind so ein paar Aufgabengebiete und wenn wir dann ein bisschen weiter runtergehen von Punkt 6 zu Punkt 8, kommen wir zu einer Änderung, die sehr, sehr groß aussieht oder sich sehr groß niedergeschlagen hat, aber eigentlich nur eine kurze Umformulierung oder eine Übersicht, also es wurde übersichtlicher gemacht, würde ich mal einfach sagen. Genau. In dieser erste Satz der alten TSO, wo 9 Wertungsrichter denn eingesetzt werden, das war schon ziemlicher Zungenbrecher und ein sehr, sehr langer Satz. Und der wurde jetzt einfach in sehr viele Unterpunkte aufgedröselt, genau, was dann doch ein bisschen übersichtlicher ist.
Wir reden jetzt von den Punkten 811 bis 8.1.6.2. Also ja,
ganz, aber das ist natürlich auch viel, viel übersichtlicher, aber dass es dann doch alles untereinander immer ist,
ja,
ganz und nicht diese Schlangensätze sich bilden dadurch.
Ja, so kann man schön auf den entsprechenden Passus verweisen. Das ist ja im Grunde eigentlich gar nicht so doof, genau. Ja. Aber long story short, sage ich mal, an der Einteilung der Wertungsgerichte hat sich im Grunde hier nichts verändert. Man hat hier also eine kosmetische Änderung gemacht, aber die Regelungen sind jetzt, ich sag mal, sinngleich geblieben.
Das hat sich ja auch erst letztes Mal geändert, die Einteilung der Wertungsrichter, deswegen wollen wir es vielleicht mal eine TSO lang behalten, bevor wir es dann doch wieder direkt ändern. Ne? Das wäre vielleicht ein guter Ansatz.
Ja, genau.
Da gibt es dann noch einen extra Punkt, aber der dann neu dazugekommen ist. Bei mehrtägigen Veranstaltungen wurde da ein bisschen mehr definiert, wie auch die Wertungsrichter untereinander eingesetzt werden können oder auch
also,
müssen.
Das war halt auch diese Regelung. Auch diese Regelung hat sich vorher jetzt nicht im Hauptteil der TSO gefunden, aber so ähnlich im Anhang. Da ging es letztendlich darum, man hat ja schon mal, ich sag mal, am Samstag eine Hauptgruppe S-Meisterschaft und am Sonntag eine Jugend A sei oder irgendeine, wo quasi eine geringere Anzahl an Wertungsrichtern ausreichend wäre. Und hier hat man dann eben gesagt, am selben Tag sollen doch bitte immer dann alle Wertungsrichter werten. Also auch die höhere Anzahl würde dann genommen. Aber wenn es auf verschiedenen Tagen ist, dann reicht es, wenn auch nur die laut TSO vorgeschriebenen 7 oder 5 oder was werten. So, ja.
Das heißt, es könnten theoretisch Wertungsrichter schon am ersten Tag, nach dem ersten Tag abreisen wieder.
Genau. Ja, genau, weil ich meine, eben die Meisterschaften der S-Klasse werden mit 9 gewertet, aber andere halt eben nicht und dann könnten unter Umständen halt dort welche schon mal abreisen.
Genau.
Ja, ansonsten, genau, nur um das jetzt auch, falls direkt der Punkt danach ist, abweichende Anzahl ungerader Wertungsrichter. Auch hier sieht man jetzt beispielsweise, dass hier sich die Chairperson wiederfindet. Ne? Also neben dem LT-Sportwart könnte auch eine Chairperson eine Genehmigung für eine ungerade Anzahl von Wertungsrichtern erteilen. Ist ein weiterer Punkt eben, dass diese Chairperson-Lizenz auch relativ weitreichende oder weitreichendere Möglichkeiten als vorher hat. Ja.
Genau. Aber auch wichtig, dass das ja auch nochmal festgehalten wird. Dann sind wir eigentlich da in den Punkten, es sei denn, du hast noch irgendwas bei Regeln für Turnierleitung und Wertungsgericht.
Nein, im Großen und Ganzen sehe ich da jetzt nichts mehr, was sich Relevantes geändert hat.
Dann
gab wie gesagt ein paar Ergänzungen aus dem Anhang, die übernommen worden sind, eben diese Regelung mit Ehepartnern, Geschwistern und so weiter, dass die
das
eben nicht
gewertet ist klar,
werden.
Aber was ich da sehr interessant fand, ist da, dass auch in dem Punkt 835 noch steht, dass die Einsätze ja nicht zentral registriert werden, dass die Wertungsrichter bitte selber darauf achten müssen, ob das denn überhaupt geht, was sie denn da werten wollen.
Ja, genau. Also, also das gilt auch beispielsweise für die Vorentscheide, auch Wertungsrichter, die Landesmeisterschaften gewertet haben, sind selbst dafür verantwortlich, sich bei der entsprechenden deutschen Meisterschaft, sollten sie eingeladen oder nominiert werden, dann zurückzumelden, dass sie diese Meisterschaft eben aufgrund der Landesmeisterschaft, die sie gewertet haben, nicht werten dürften. Ich sag mal ganz kurz, there's a rule, a story behind every rule. Ja, also mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, also hier gab es halt Fälle, wo das offensichtlich versäumt wurde.
Das war nicht eine Landesmeisterschaft, das war eine Rangliste.
Ja, das gab es auf allen Ebenen schon, genau, von daher.
Das ist ja noch viel schlimmer eigentlich.
Ja, genau.
Naja, aber wurde ja ausgetauscht, war ja dann alles okay.
Eine Sache fällt mir jetzt tatsächlich gerade. Gut, dass wir nochmal drauf gucken, denn es gibt tatsächlich ein kleines, aber feines Wörtchen, was noch in 833 eingefügt wurde. Und zwar, bei einem Einsatz von mindestens 5 oder mehr Wertungsrichtern dürfen genau einmal 2 Wertungsrichter eines Vereins eingesetzt werden, wenn kein Paar, kein Solist, kein Duo und so weiter dieses Vereins startet. Diese Regelung ist im Grunde grundsätzlich mal alt, aber es wurde hier halt nochmal das Wörtchen genau eingefügt und damit wurde klar gemacht, dass also man einmal im Wertungsgericht diese Doppelvereinsregel ziehen darf, aber nicht mehrfach. Ja, also es darf, man darf jetzt nicht sagen, ah ja, von Verein A startet ja niemand, dann nehme ich von dem 2 Wertungsrichter, von Verein B startet auch niemand, dann nehme ich von dem auch 2 Wertungsrichter und dann habe ich halt noch einen von Verein C, das geht eben nicht. Von daher, das ist hier nochmal eine Klarstellung, weil es da so ein bisschen aus der Turnierkontrolle kann ich da berichten, gab es da halt den Wunsch, dass das nochmal wirklich auch ganz, ganz exakt festgehalten wird, weil es vorher eben Fälle gab, wo das unterschiedlich interpretiert wurde und dem ist man hier dann nachgekommen.
Ja, dann sind wir mit Abschnitt D eigentlich auch schon durch, springen zum Abschnitt E. Und das ist natürlich der Regeln für Aktive. Und da ist eben eine ganz, ganz wichtige Sache mit reingekommen, nämlich dass bei 3.2, dass Auslandsstarts immer noch Anmeldung genehmigungspflichtig sind, ausgenommen, wenn es Turniere vom WDSF sind, Turniere der nationalen WDSF-Verbände in den Staaten mit Grenzverkehrsabkommen und Turniere auf Anforderung durch das DTV-Präsidium. Also im Umkehrschluss heißt es, man braucht eigentlich, wenn man international im WDSF startet, keine Auslandsstartgenehmigung mehr.
So ist es. So ist es. Und um auch ganz kurz nochmal das Grenzverkehrsabkommen zu beleuchten, dieses Grenzverkehrsabkommen oder es gibt Grenzverkehrsabkommen mit allen Anrainerstaaten der Bundesrepublik. Das heißt, alle Staaten, mit denen wir uns eine Grenze teilen, mit denen besteht ein solches Abkommen. Da geht es vor allem darum, wie werden die, in welche Klassen wird man sozusagen eingruppiert, beziehungsweise wie werden die Ergebnisse dann wieder in das deutsche Punkte- und Platzierungssystem übersetzt. Kann man sich im Anhang mal durchlesen, aber man kann sagen, wenn ihr um die Bundesrepublik herum in einem der Staaten auch an nationalen Turnieren teilnimmt, also beispielsweise in den Niederlanden beim NADB, dann ist auch das, selbst wenn es kein WDSF-Turnier ist, okay, ist jetzt nicht mehr anmelde- oder genehmigungspflichtig, sondern kann einfach gemacht werden und dann im Nachhinein werden die Ergebnisse durch die Vereinssportwarte in der ESV erfasst.
Genau, die müssen dann manuell nochmal eingetragen werden, aber dafür kann man trotzdem Punkte und Platzierungen sammeln. Das ist ja auch wichtig.
So ist es, ja.
Ja, also es ist nur ein ganz kleiner Passus, der da so eingeschoben wurde oder wo der vorherige eben geändert wurde, aber doch sehr, sehr mit sehr großer Auswirkung auch für die Vereinssportwarte, die nicht mehr die ganzen Anträge bearbeiten müssen und auch für die LTV-Geschäftsstellen und für die DTV-Geschäftsstelle wird da auf jeden Fall etwas Arbeit abgenommen.
Ja, man könnte meinen, an einigen Stellen fährt der DTV gerade ein Bürokratie-Entlastungsvorhaben. Ja, genau.
Ja. Aber ist ja, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Deswegen ist das ja schon sehr gut.
Doch, finde
ich. Ja, dann, das war es auch schon für Aktive. Haben wir nichts mehr. Dann sind wir auch schon im Teil F. Jetzt geht es ja erst um die Aktiven, richtig um die Aktiven und um die Einzel- und Einzeltanzwettbewerbe im Paartanz. Da ist eigentlich nur am Anfang einmal noch diese Einzeltanzwettbewerbe eingeschoben worden. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon, dass es ja jetzt nicht nur Einzelwettbewerbe im Paar gibt, wie es in der Hauptgruppe S und wo über allen anderen Klassen auch gibt, sondern auch noch diese neuen Einzeltanzwettbewerbe. Und das sind ja eben diese, ja, wenn man im Langsamwalzer mal ein Turnier tanzen will, kann man ein langsames Walzer-Turnier tanzen, wenn es denn angeboten werden würde. Das wurde eigentlich nur eingeschoben in dem ersten Teil.
Das ist sozusagen in der Präambel, sage ich mal, nochmal ergänzt. Die erste tatsächlich handfeste inhaltliche Änderung ist dann direkt im ersten Passus, wo es um die Altersgruppen geht, wo man jetzt nämlich sich entschieden hat, die Altersgruppe der Master 5, also die höchste Altersgruppe, die wir zurzeit haben, auf eine Altersgrenze von 70 Jahren beider, Mindestalter beider genau. Partner zu setzen. Früher gab es da, wie in den anderen Mastergruppen üblich, einen Split sozusagen von jüngerer Partner 70, älterer Partner 75. Und da hat man jetzt sozusagen die Altersgrenze ein bisschen heruntergesetzt, indem jetzt eben auch zwei Personen, die beide 70 sind, bereits in der Master 5 starten dürfen. Also
genau.
Leichte Herabsetzung dieses Mindestalters.
Ja, das ist ja auch eigentlich da in der höchsten Klasse dann relativ, ist ja wirklich okay, dass dann
ich
nicht der
auch.
Ältere Partner dann noch unbedingt 70, 75 sein muss, sondern
ja,
die.
Denke ich auch.
Ja.
Ja, genau. Ansonsten haben wir dann als nächstes in der sozusagen Startklassenzugehörigkeit, da wurde nochmal ein bisschen konkretisiert oder ein bisschen erweitert, wie denn sich jetzt die Startklassenzugehörigkeit gerade bei neuen Zusammenstellungen genau ergibt. Grundsätzlich bekannt und auch unverändert ist, wenn sich ein Paar zusammenfindet, dann richtet sich die Startklassenzugehörigkeit dieses Paars nach der höchsten Startklasse eines der beiden Partner. Jetzt hat man beispielsweise mal ergänzt, wurde bereits eine Jahreslizenz für Einzelwettbewerbe, Solo oder Synchro Duo oder Formation bestellt. So richtet sich dann die Startklassenzugehörigkeit der Paare bei Neueröffnung des Startbuchs nach der aktuellsten Startklasse der jeweiligen Turnierart. Also wenn ich jetzt schon im Solo aktiv war und dort eine gewisse Klasse erreicht habe, dann ist die eben auch für eine neue Paarbindung ausschlaggebend. Bis jetzt hatte die TSO quasi nur die Regelung in die andere Richtung vorgesehen.
Genau.
Also ich war schon im Paartanz aktiv und möchte jetzt ein Solo oder ein Duo bilden. Aber genau, jetzt hat man hier die Rückrichtung quasi auch nochmal definiert. Außerdem hat man nochmal definiert, dass eben auch jedes Paar muss in der D- oder in der E-Klasse beginnen. Ein Wechsel von der E- in die D-Klasse ist pro Turnierart jederzeit möglich, ein Rückwechsel hingegen nicht. Also hier hat man jetzt letztendlich eben genau diese ganzen Regelungen nochmal klar gemacht inhaltlich hat sich da sonst, glaube ich, nichts verändert.
Ich habe gerade überlegt, ob man diese 2.3, ob es da nicht Leute geben wird, die das irgendwie bösartig ausnutzen werden.
Ah, du meinst
hin und her springen und aufsteigen.
Ja, gut.
Naja, das habe ich nicht gesagt, das werden wir dann mal sehen.
Wir unterstellen doch stets nur das Beste.
Ist es denn so eigentlich jetzt, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf, dass man ein Turnier getanzt haben muss, um quasi diese Klasse wirklich zu haben?
Ja.
Da ist schon mal, das ist wenigstens die Hürde.
Genau, jetzt könnte ich dir nicht aus dem Stegreif sagen, wo sich das denn genau wiederfindet, aber im Grunde eine Startklassenzugehörigkeit entsteht erst nach einem tatsächlichen Start und nicht quasi bei dem formalen Akt der Zusammenstellung oder der Registrierung sozusagen, sondern erst wenn in der Klasse auch tatsächlich irgendein Ergebnis besteht. Die einzige Ausnahme ist natürlich der eigene Aufstieg. Ja, also
ja,
das kennt man ja, gab es früher oder gibt es glaube ich auch immer noch in den Regularien zu den Wertungsrichterlizenzen, dass als Voraussetzung quasi entweder Start in der oder eigenständiger Aufstieg in eine entsprechende Klasse als Voraussetzung ist.
Okay.
Ja.
Gut, also der Aufstieg, der zählt natürlich nicht, aber ansonsten muss man wenigstens was getanzt haben. Na gut, dann das ist ja schon mal... da muss ich zu Hause mal schlechte Nachrichten verbreiten für den Aufstieg in die S-Standard.
Okay, na gut.
Nein. Dann das mit dem Rückwechseln. Die E-Klasse hattest du ja schon gesagt, dass es nicht geht. Aber der Doppelstart, oder was heißt aber der Doppelstart, sondern zusätzlich dazu ist auch ein Doppelstart in der E-Klasse auch nicht wirklich gestattet. Es gibt jetzt gerade einen Antrag oder eine von der Sportkommission noch einen Umlaufbeschluss, dass der Doppelstart in den Soloklassen ab 1. Februar gestattet ist. Aber ich glaube, da sind gerade ein paar Landesverbände eher nicht so begeistert davon. Zum Beispiel der TNW, weil am 1. Februar nämlich die Landesmeisterschaft der Solo in Krefeld stattfindet und wir 22 Kindermeldungen haben, Kinder-D-Meldungen und 16 Junior-1-D-Meldungen. Ja. Und dann hätten wir ein Junior-1-D-Feld mit 40 Leuten und wir müssen alle Klassen von der Kinder-D bis zur Master 3S an einem Tag durchführen.
Ja, okay.
Wird schwierig.
Ja, also gut, nur zur Erinnerung, der Passus, in dem wir jetzt gerade sind, der betrifft ja tatsächlich die Paarwettbewerbe.
Ja, genau.
Ne, da sind jetzt eben auch diese Einzeltanzwettbewerbe in der E-Klasse, die sind jetzt auch für die Paare möglich. Aber das, was sozusagen an Doppelstartmöglichkeiten jetzt in Richtung Solo ist, das würde sonst, glaube ich, im hinteren Teil dann kommen. Aber ja, die Auswirkungen von solchen Regeländerungen, die sind natürlich immer vielfältig.
Es war natürlich, letztes Jahr wäre es eine super Idee gewesen, wenn man Doppelstart hätte haben können, weil da noch so wenig war. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, für Kinder, Junioren, dann brechen die Felder erstmal auseinander und da muss man sich mal ganz gut überlegen, okay, mache ich nur ein Kinder, Junioren 1 und Junioren 2 Turnier, biete ich das an, weil ansonsten brechen mir die Felder einfach so groß oder die brechen so doll auf, dass ich da schon ein paar Stunden mit beschäftigt bin. Ne?
Ja. Ja, gut. Gut, ja. Wie auch immer, E-Klassenturniere, Einzeltanzwettbewerbe wären jetzt eben auch wieder bei den Paaren möglich.
Genau.
Aber halt eben auch die E-Klasse bei den Paaren besteht, um das nochmal ganz klar zu sagen, eben nur in diesen Turnieren, die aus einem einzelnen Tanz bestehen.
Genau.
Und ja, aber so findet die E-Klasse, die ja erst sozusagen nur für die Solisten und Duos wieder eingeführt wurde, auch ein Revival im Paartanzen, genau. Wenn auch nicht ganz so, wie es früher war, aber ja, mal gucken, ob das irgendwann auch nochmal wieder auflebt.
Ja, aber das ist schon mal diese E-Klasse, ich denke, ist eine sehr, sehr gute Idee auch, den Paaren und den Solos zu ermöglichen, die nächsten Klassen oder die Tänze der nächsten Klassen schon mal auszuprobieren. Ich habe jetzt persönlich noch kein E-Klassenturnier gesehen. Ich weiß aber, dass es ich glaube, bei der Südchallenge heißt es ja in Baden-Württemberg, die haben E-Klassenturniere gehabt.
Jo.
Also die hatten welche, wo auch viele daran teilgenommen haben. Das habe ich aus Erzählungen gehört.
Genau. In dem Kontext können wir jetzt im Grunde auch direkt, glaube ich, zu 4.9 springen. Das ist nämlich dann genau der neu eingefügte Passus in diesem Bereich, der die Einzeltanzwettbewerbe dann nochmal kurz beschreibt. Das sind alles Turniere zweiter Ordnung. Eben ist auch klar, weil Aufstieg kann man ja in der E-Klasse selbst jederzeit wählen. Dementsprechend gibt es da keine Aufstiegsrelevanz dieser Turniere. Selbst so. Und von daher, ja, da ist auch nochmal die Startberechtigung geregelt. Das sind Paare mit aktiver ID-Karte ohne Startbuch. Das heißt, wenn man einmal ein Startbuch hatte, ist man in der E-Klasse eben nicht mehr startberechtigt, wenn man sie dann verlassen hat. Das ist grundsätzlich auch klar. Und ja, genau.
Gut. Ja, dann springen wir von 4.9 zu 7.5. Und jetzt heißt es nicht mehr Rückversetzung. Also es gibt ja dieses Rückversetzung, wo, wenn man zum Beispiel in der A-Klasse war und einen Partner aus der C-Klasse bekommt oder sich mit dieser Person zusammentut und dann sagt, okay, C-Klasse, A-Klasse ist schon ein großer Sprung, lass nochmal in der B anfangen, kann man einen Antrag stellen, dass man eben zurückgesetzt wird als von der A-Klasse in die B-Klasse und die andere Person startet dann eben auch in der B-Klasse und startet dann gemeinsam in dieser neuen Klasse. Das heißt jetzt nicht mehr Rückversetzung, sondern das heißt jetzt Neueinstufung. Warum heißt es Neueinstufung? Weil man eben auch sagen kann, ich möchte nicht nach hinten in eine niedrige Startklasse versetzt werden, sondern ich möchte in eine höhere Startklasse versetzt werden. Also wenn man sagt, ich tanze Jugend C, aber ganz ehrlich, Kirill und Jana, die mache ich auf jeden Fall in der Jugend A, Latein weg. Da möchte ich gerne in die Jugend A aufgestiegen werden, sozusagen.
Es geht ja nichts über ein gesundes Selbstbewusstsein.
Genau, ne, da kann man den V-Sportwart einen Antrag stellen und dann hoffen, dass er den genehmigt.
Ja, genau.
Ja, ist richtig, sehr überspitzt gesagt, aber im Endeffekt ist es ja so, dass das, was man damit machen möchte.
So ist es, ganz genau.
Ja, das war eigentlich auch alles schon zu den Paaren. So wie ich das auf meinem Spickzettel habe. Großartige Sachen gab es jetzt dann nicht mehr. Ich denke, dann sind wir auch schon beim Solo-Bereich.
Genau.
Denn da gibt es
der F-Teil 3.
Genau.
Und hier kann man jetzt grundsätzlich mal sagen, werden wir viele Änderungen, die wir gerade eben schon diskutiert haben, wiedersehen. Also so ist beispielsweise das Mindestalter für die Master 5 entsprechend angepasst worden. Ja. Also das Mindestalter im Solo-Bereich wäre jetzt dann auch 70 statt 75 und im Duo ist auch beide Partner 70 statt dieser Split etc. Also von daher, viele der Regelungen werden wir jetzt nochmal sehen. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, dass man hier jetzt im Grunde nicht auch noch abweichende Regelungen hat. Das wird alles noch verwirrender, sage ich mal, machen. Ja, genau.
Ja, und hier steht das auch dann nochmal mit wenn man eine Jahreslizenz für Einzelwettbewerbe Stand Latein schon hat und dann möchte man Solo tanzen, dass da eben dann die gleiche Klasse bei Solo genommen werden muss wie im Paartanz.
Na, genau, das so ist hat man der quasi andere jetzt Weg. Hat man jetzt quasi beide Richtungen definiert und ja, genau, ab dem Zeitpunkt läuft es dann weiter. Ja.
Dann bin ich noch bei einer Tabelle ausgekommen, nämlich die Startberechtigung für die Einzeltanzwettbewerbe der Solo. Da habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob diese Tabelle jetzt besser oder schlechter ist als vorher.
Ja, also die hat uns ja jetzt nun auch echt nochmal herausgefordert in der Vorbereitung. Ja, also worum geht es? Wir haben unter jetzt beispielsweise der Regel 73.5.4 in der aktuellen TSO die Startberechtigung der E-Klasse. Also wir befassen uns damit, wann darf ich als Solist in der E-Klasse starten. Und dann gibt es darunter eine Tabelle, die also in den Zeilen verschiedene Jahreslizenzen auflistet und in den Spalten dann verschiedene Tänze, denn eben in der E-Klasse ist ja ein Tanz auch ein eigenes Turnier. Wenn ich also jetzt beispielsweise Solo-Latein E-Klasse bin, dann sind da 5 Kreuze in dieser Tabelle, nämlich Start in Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Analog Solo-Standard E-Klasse, also wenn ich sozusagen überhaupt in meiner Solistenkarriere noch in der E-Klasse bin, dann darf ich natürlich auch im Langsamwalzer, im Tango, im Wiener Walzer, im Slowfox und in Quickstart E-Klasse-Turnieren starten. Ja. Soweit so logisch. Und jetzt kommt der kleine Bruch, den man einmal durchstiegen haben muss. Sobald ich jetzt beispielsweise in Solo Latein in die D-Klasse aufgestiegen bin, also bei den normalen, ne?
Wenn freiwillig gewechselt hast.
Ja, stimmt. Danke. Genau, so ist es. Also wenn man sich entschlossen hat, ab jetzt möchte ich doch an den D-Klasse-Turnieren teilnehmen. Ab diesem Zeitpunkt ist man in der E-Klasse noch startberechtigt für die Tänze, die man eben in der jeweiligen Sektion nicht dann eh schon in der D-Klasse tanzt.
Genau.
Das war jetzt sehr kompliziert, um zu sagen, wenn ich Solo-Latein-D-Klasse bin, dann darf ich weiterhin in der E-Klasse in Samba und in Paso Doble starten.
Genau, also eigentlich ist das da ein bisschen, wenn man diese E-Klasse beschrieben hat, beziehungsweise sagt, okay, wenn ich aus der E-Klasse rausgehe, bin ich dann D-Klasse, aber man verlässt die E-Klasse ja wirklich erst, indem man eigentlich die D-Klasse durchtanzt, die C-Klasse durchtanzt und dann in der B-Klasse ist, weil man dann wirklich in allen Tänzen nicht mehr E-Klassen tanzen kann.
Ja, beziehungsweise eben, man hat dann keine Startberechtigung in irgendwelchen E-Klasse-Turnieren mehr.
Genau.
Ab der B-Klasse gibt es keine E-Klassen-Turniere mehr, in denen man startberechtigt ist. Bis dahin ist es quasi so, dass es noch Möglichkeiten gibt, nämlich eben genau in den Tänzen, die noch nicht in der eigenen Klassenzuordnung getanzt werden.
Und das
so
ist jetzt aber auch, da es die E-Klasse jetzt auch bei den Paaren gibt, ist das ja auch der Fall bei den Paaren. Nicht nur bei den Solos, nehme ich mal an, oder?
Da scrolle ich jetzt gerade selbst nochmal hoch, um zu schauen, ob wir denn diese Startberechtigung für die E-Klasse, die findet sich unter 4.9.4 Startberechtigung. Startberechtigt sind Paare mit aktiver ID-Karte ohne Startbuch. Das ist erstmal klar, das sind sozusagen die Neueinsteiger.
Ja.
Außerdem startberechtigt sind Paare mit aktiver ID-Karte und Jahreslizenz der D-Klasse sowie Paare der C-Klasse für folgende Einzeltanzwettbewerbe: Samba und Paso Doble für Paare der D-Klasse. Also die Regelung ist sinngleich,
ja,
ist allerdings im Einzelbereich eben textuell und
Tabelle geschrieben. Aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Das heißt auch, Leute, wenn ihr C-Klasse seid und ihr sagt, boah, irgendwie habe ich Angst vor Paso Doble, guckt, ob es irgendwo ein E-Klassen-Passe-Doppel-Turnier in der Nähe gibt und dann geht da hin und tanzt ein E-Klassen-Passe-Doppel-Turnier.
Ne? So ist es.
Also da muss man nicht erst warten bis zur B-Klasse, bevor man seinen ersten Passe-Doppel tanzt, sondern es ist jetzt auch dadurch, dass es die E-Klasse auch für Paare gibt, möglich, das mal auszuprobieren. Und dafür ist die E-Klasse ja da. Also
so
die E-Klassen-Turniere sind ja auch dafür da, dass die Tänze einzeln gewertet werden und nicht eben zusammen. Also das ist doch eine super Sache, dass das jetzt auch für Paare funktioniert.
Ja, genau.
Gut, ja,
dann
gehe ich mal zu einer Sache, nämlich eine ganz wichtige, die ich finde, wenn ich jetzt über die ganzen Solos, die ich auch selber unterrichte, nachdenke. 75.4 Startnummern.
Genau.
Denn da war ja eigentlich immer, auch bei den Synchro-Duos, dass wirklich geschrieben stand, auf dem Rücken muss die Startnummer festgemacht werden. Und sonst nichts. Und jetzt ist eben diese Änderung.
Genau, da kann man sagen, die Realität hat uns eingeholt.
Ja.
Das ist bei den wenigsten Solo-Turnieren so umsetzbar gewesen.
Genau, weil es einfach auch, wenn ein rückenfreies Kleid, dann möchte ich diese Nummer nicht auf dem Rücken festmachen. Deswegen haben das natürlich dann auch alle irgendwo anders angehabt und deswegen ist man dazu übergegangen, eben diesen Passus abzuändern und nur eine ganz kleine Sache zu ändern, und zwar, dass ein Partner im Synchro-Duo oder die Solistin während des gesamten Turnieres die Startnummer auf dem hinteren Bereich des Körpers zu tragen hat. Was natürlich Erwachsenen ein größerer Bereich ist als bei Kindern, aber trotzdem hinterer Bereich des Körpers hat ja dann doch mehr Anbringungsmerkmale als nur der Rücken. Und es ist auch noch eine Sache dazu gekommen, dass eine Befestigung auf dem Rock nicht erlaubt ist. Das heißt, es muss schon der hintere Bereich des Körpers eben bis, sagen wir mal, bis zur Hüfte maximal, also tiefer nicht, da muss es irgendwo sein. Aber ich denke, es ist trotzdem eine super Änderung, weil es einfach der Realität nicht entspricht, wie es bei Herren der Fall ist, ne?
Ja, genau. Also da ist jetzt etwas mehr Flexibilität da. Ich denke, wie gesagt, das ist auch das, was man auf den Turnieren so beobachten konnte. Vielleicht eben die Änderung hat sich im Grunde nicht geändert. Die Regelung hat sich nicht geändert, aber nichtsdestotrotz auch nochmal hier hervorzuheben: Eine Befestigung ist auf dem Rock nicht erlaubt, aber auch in dem sogenannten Intimbereich nicht erlaubt. Also ganz plakativ formuliert, auf dem Po darf ich die Startnummer auch nicht tragen.
Nee.
Da könnte es zumindest Diskussionen geben.
Das sollte ja eigentlich auch ein Rock sein auf dem Po, ne?
Ja, gut, das stimmt natürlich auch, ja. Aber um das auch nochmal ganz klar zu sagen, das ist, da müsst ihr euch irgendwas Kreatives überlegen, wie das denn, wo es am besten hinpasst. Und
bitte nicht zu kreativ. Bitte, macht einfach da irgendwo hinten, wo Platz ist. Nicht kreativ werden jetzt.
Okay. Na gut.
Nicht zu kreativ. Ja, ich kenne da meine Pappenheimer. Die lassen sich da was ganz crazy Sachen einfallen.
Jetzt spricht der Trainer hier.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Schön.
Für Solo war es das eigentlich auch schon. Das ist auch so relativ klein gehalten gewesen dieses Mal. Läuft anscheinend alles.
Ja. Ja,
erstmal kein großer.
Mein Eindruck ist, der Sportbetrieb jetzt gerade, was Solo und Duo angeht, ist jetzt gerade mal so irgendwie angekommen und scheint eben erstmal jetzt auch ganz hinreichend gut zu funktionieren. Von daher, ja, schauen, wie sich das Projekt insgesamt weiterentwickelt und wie man sich da perspektivisch überlegt, wie man das ausgestaltet. Aber genau.
Also alleine der Sprung, letztes Jahr war die Landesmeisterschaft Solo ja im Juni, im Juni in Solingen. Und da war sie noch offen. Und da waren zum Beispiel in der Kinder-D-Latein waren 14 Solos am Start, wobei aber die ersten 6 aus einem anderen Verband gekommen sind. Das heißt, es waren effektiv nur 8 Solos aus Nordrhein-Westfalen am Start und jetzt sind wir bei 22 innerhalb von 7-8 Monaten. Das ist schon echt cool. Also da geht's auf jeden Fall ganz, ganz stark nach vorne. Und ich habe die Lizenzen haben wir uns auch mal rausgesucht, wie viele es gibt. Und es gibt, glaube ich, 39 aktive Kinder-D-Lizenzen in Nordrhein-Westfalen. Wow. Also ja. Da kann man mal schon ein schönes Turnier mitfüllen, wenn die alle da sind. Ja. Das ist auf jeden Fall ein super Zeichen, dass das Projekt auf jeden Fall angenommen wird.
Genau, ich glaube, das kann man so unterm Strich resümieren, auf jeden Fall.
So, also ich bin mit allem eigentlich soweit für Solos und Paare durch. Meine nächste Sache wäre was zu Formationswertungsrichtern.
Ja, genau. Im Bereich G, also Regeln für Formationswettbewerbe, gibt es tatsächlich auch wieder mal eine Übernahme von Regelungen aus dem Anhang, die hier die Zulassungsvoraussetzung für das Wertungsgericht regeln, sind jetzt in Passus 11.13 und fortfolgende geregelt, wie sozusagen wer wann wo zu deutschen Meisterschaften oder Ligaturnieren eingesetzt werden kann. Da gibt es bei den Formationen immer noch mal ein paar besondere Regeln. Auch hier sage ich gerne wieder keine Regel ohne Geschichte dazu. 11.13.5 sagt zum Beispiel, Wertungsrichtern ist es nicht gestattet, solche Formationen zu werten, für die sie die Turnierkleider oder Teile der Turnierkleidung der jeweiligen laufenden Saison erstellt haben.
Aber nur der laufenden Saison.
Ja, genau. Die abgelaufene, das ist okay, und die kommende vielleicht auch, genau. Also das sind aber im Großen und Ganzen Regelungen, die so aus dem Anhang kommen und eben jetzt dann ihren Weg in den Hauptteil gefunden haben, aber eben sinngemäß eigentlich nicht neu sind. Trotzdem immer gerne der Hinweis an dieser Stelle, das ist immer eine hervorragende Gelegenheit, um sich diese Regelungen auch nochmal anzugucken und zu verinnerlichen, worum es denn da eigentlich genau geht.
Ja. Also ich finde diese Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6, das könnte auch für Einzelwettbewerbe mal eingesetzt werden.
Ja.
Die ganzen Abhängigkeitsverhältnisse.
Ja.
War schön. Naja, dann wird man keine Leute mehr haben.
Das am Ende ist es wahrscheinlich so, genau.
Ach, ist das schön. Gut, dann kommen wir eigentlich auch schon zu neuen Sachen im Regeln für im Abschnitt J, Regeln für Turnierleiter, Besitzer und Chairperson-Lizenzen. Denn dort sind auch wichtige neue Sachen dazugekommen. Eigentlich die wichtigste Sache, wenn ich das jetzt nochmal so überfliege, ist, dass man jetzt auch als Neuerwerber ein eintragsfreies, erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss, was maximal 6 Monate alt sein darf.
Ja.
Ich denke mal, vielleicht ein bisschen spät jetzt kommt, aber sagen wir mal, wenigstens ist es da.
Ja, es war im Grunde überfällig und sollte also eine reine Formalität darstellen. Auch hier nochmal der Hinweis: für ehrenamtliche Zwecke kann dieses erweiterte Führungszeugnis auch kostenfrei angefordert werden.
Genau.
Der genaue Prozess ist bei mir jetzt auch schon wieder was her, und deswegen kann ich es nicht mehr genau sagen, aber ich bin sicher, da gibt die Geschäftsstelle sonst auch gerne nochmal Auskunft oder Unterstützung. Das ist dem
Auf
TND
jeden Fall.
und ich glaube auch dem ganzen Tanzsport ein Anliegen. Von daher, das ist überfällig und findet jetzt hier sozusagen seinen Einzug ins Regelwerk.
Also das ist eigentlich relativ einfach. Man muss, der Verein kann einen, entweder der Verein, vielleicht auch der TNW, kann einen ein Schreiben aufsetzen, wo drin steht, dass diese Person eben für diese Lizenz es benötigt, dieses erweiterte Führungszeugnis zu bekommen, und da es ja quasi der Verein und der TNW ja eingetragene Vereine sind, also auch wie heißt dieses Wort nochmal? Gemeinnützig, genau, so heißt das Wort, ist das dadurch dann auch kostenlos, dass man nichts dafür zahlen muss. Ich glaube, Mainz war 4 Wochen, 3 Wochen, irgendwie so.
Ja.
Und man muss eigentlich zur Stadt gehen, in der man eingetragen ist. Und die beantragen das dann. Und dann wird das einem zugeschickt. Also ich muss es nicht mehr selber abholen.
Ja, genau. Ich glaube sogar, jetzt kann ich mich auch täuschen, aber ich glaube, es gibt sogar Online-Antragsmöglichkeiten. Kann sein, dass man dafür dann so einen neuen Personalausweis braucht. Aber das nur so als Tipp am Rande. Ich meine, ich hätte meins nämlich einfach online beantragt.
Aber das kann natürlich sein. Vielleicht hängt es auch an der Stadt. Ob die schon.
Ja, das kann sehr gut sein. Kommunales Recht oder kommunale Organisation ist ja dann doch unterschiedlich.
Du lebst ja in der Technikstadt Köln.
Und da komme ich nie umhin, kurz zu lachen. Ja.
So wie ich auf dem Dorf, da gibt es sowas, glaube ich, nicht. Ich bin froh, wenn die einen Rechner mit Windows 95 haben.
Ja. Auch das will man im Einzelfall wahrscheinlich gar nicht wissen.
Ja.
Nee,
genau,
gut,
das muss auch noch sein, dann natürlich auch noch muss ein Ehrenkodex unterschrieben sein, und was ich jetzt aber auch selber nicht wusste, dass man zu Beginn eines jeden Lizenzerhaltszeitraums einen neuen beziehungsweise einen bestätigen muss.
Genau. Ja, also ich bin dann auch mal gespannt, wie das nächstes Jahr dann das erste Mal passieren wird. Wir sind ja gerade im Lizenzzeitraum 24/25. Das heißt, der nächste Wechsel steht dann für den Lizenzzeitraum 26/27 an. Ich vermute einfach mal, dass das eben irgendein Haken oder was auch immer wird, den man dann in der ESV nochmal setzen muss. Aber ja, genau. Man hat sozusagen hier einfach mal vorgesehen, dass das ein wiederkehrender Prozess ist, und dass das also immer mal wieder abgefragt wird.
Ja. Genau.
Ansonsten hier in dem Passus ja eben nur, dass tatsächlich eine Chairperson-Lizenz eingeführt wurde.
Ja, genau.
Und dass diese Chairperson-Lizenz, also das Turnierleiter-Lizenzen eben auf Chairperson-Lizenzen erweitert werden können, wenn der LTV das beantragt, sage ich mal, oder befürwortet und der Sportausschuss diesem Antrag zustimmt. Und dann hat man eine solche Lizenz.
Genau. Nächster Abschnitt, Abschnitt K, Regeln für Wertungsrichterlizenzen, denn dort ist eine neue Sache dazugekommen. Wer das nicht gehört hat, es gibt jetzt 2 verschiedene S-Wertungsrichterlizenzen. Das sind beides S-Lizenzen. Im Groben sind es ja beides S-Lizenzen. Man kann mit beidem S-Turniere werten, aber mit der einen S-Lizenz kann man deutsche Meisterschaften werten und mit der
und
anderen S-Lizenz sag du, ich denke, du bist da ein bisschen fitter.
Oh, ja, also es gibt jetzt die alten S-Lizenzen, die werden jetzt sozusagen sogenannte S1-Lizenzen. Die sind gültig für alle Startklassen im In- und Ausland, was Einzelwettbewerbe angeht, also auch für Solo und Synchro-Duo, Startklasse D bis S. Und für die ausgeschriebene DTV-Turniere muss man nach wie vor durch den Sportausschuss dann nominiert werden. Das ist also dann sozusagen dieser Topfprozess oder beziehungsweise der Auswahlprozess, der in den Sportausschusssitzungen stattfindet. Aber wie du schon gesagt hast, in Ergänzung gibt es jetzt eine S2-Lizenz, die gültig für alle Startklassen im Inland ist und also auch dann im Inland die D bis S beziehungsweise eben ja auch die E-Klasse mit einschließt. Hier hat man also jetzt die Möglichkeit, insbesondere im Standardbereich haben wir natürlich viele Turniertage, die man gerne auch mit entsprechenden S-Klasse-Turnieren, offenen S-Klasse-Turnieren anreichern kann oder möchte. Und bis jetzt war es immer so, dass da eben eine dafür auch dann ein Wertungsgericht mit regulärer S-Lizenz erforderlich war. Und ja, weil man offensichtlich grundsätzlich dies dann doch ermöglichen möchte, aber gleichzeitig nicht allen da eine direkt vollwertige S-Lizenz auch für Auslands- und Meisterschaften ausstellen wollte, ist man hier den Weg gegangen und hatte also hier diese S-Lizenz jetzt quasi in zwei Lizenzstufen unterteilt.
Genau. Also eine Baby-Lizenz, wo man noch begutachtet wird, ob man das auch kann, und dann eine Erwachsene-Lizenz, wo man dann die Stützräder abnimmt und dann auch große Meisterschaften werden darf.
Ja. Nur um das auch bei den Formationen gibt es diese Aufteilung ja eben auch und im JMC genauso. Also da gibt es F1 und F2, die jeweils ja im Grunde gleicher Lizenztyp, aber halt eben unterschiedliche Abstufungen
sind. Genau.
Ja, sonst gilt für die Wertungsrichterlizenzen das gleiche eben wie für Turnierleiter und so weiter Lizenzen, nämlich dass das Führungszeugnis bei Erwerb gemeinsam mit dem Ehrenkodex vorgelegt werden muss und zu Beginn eines jeden Erhaltszeitraums auch nochmal der Ehrenkodex unterschrieben bzw. bestätigt werden muss.
Genau, das ist eben auch neu und auch sehr gut, dass eben auch da die Wertungsrichter, also alle Lizenzträger quasi jetzt auch ein erweitertes Führungszeugnis haben müssen und auch immer den Ehrenkodex bestätigen müssen. Ich denke, das ist auf jeden Fall das richtige Signal, um einfach da auch diese Offenheit zu haben, dass wir uns solchen Themen auch stellen. Gut, dann gibt es Änderungen, Kleiderordnung, aber das haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt, dass bitte da selber nachgucken und die Trainer fragen und ansonsten Leute des Verbandes fragen, ob diese Kleider passen oder nicht. Bitte nicht einfach mit einem neuen Kleid aufs Turnier kommen, ohne vorher abgeklärt zu haben, ob das erlaubt ist oder nicht. Denn ansonsten müsstet ihr es ausziehen und wenn ihr nichts dabei habt, kann man nämlich auch in Jeans tanzen. Das geht auch immer sehr, sehr gut. Deswegen bitte da, weil das auch wieder ein paar Änderungen sind, deswegen da nochmal nachgucken, was sich da so geändert hat. Und dann eigentlich kommen wir zu den Aufstiegspunkten und Platzierungen, denn da hat sich ja auch viel geändert. Aber da geht es ja vor allen Dingen um die Neueinführung der Master.
So ist es. Und letztendlich, genau, hat man auch nochmal die für die Solisten und für die Duos, also Aufstiegsregelung ab der Hauptgruppe ergänzt. Die waren nämlich, gab es vorher schlicht nicht. Und jetzt hat man die also ergänzt, sodass man auch in dem Bereich normal aufsteigen kann.
Das endlich, ne?
Einfach.
Wenn mich ein paar gefragt haben, Master Solo, wann steige ich denn auf? Ja, keine Ahnung. Hat mal Turniere und dann gucken wir mal, ne?
Ja.
Und dann kamen die Punkte und Platzierungen raus und dann war, okay, braucht man noch zwei Platzierungen und dann sind wir aufgestiegen.
Ja, so kann es gehen.
Genau, es sind auch nicht nur da, die neu eingeführt worden, sondern es sind auch bei den anderen ein paar Sachen angepasst worden. Also da auch mal gucken, wie weit ihr noch von dem Aufstieg weg seid. Nicht nur bei Solo, natürlich, also auch bei Duo und ich denke auch bei den paar Kinder- und Junioren-Aufstiegsplatzierungen sind auch ein paar Sachen geändert worden. Daher bitte auch nochmal angucken, was da noch fehlt. Denn ich denke, da sind die.
Genau, das ist, glaube ich, in dem Podcast sonst entweder sehr langweilig oder eben schwer verständlich zu beschreiben.
Genau, deswegen das nochmal angucken.
Und dann. Steigt er vielleicht schneller oder weniger schnell? Ich weiß gar nicht. Doch, nee, ich glaube weniger schnell.
Weniger schnell, ja.
Ist eher ein bisschen schwieriger geworden.
Genau, es ist wieder ein bisschen schwieriger geworden. Bei Solos ein bisschen leichter geworden und bei ein paar ist es wieder ein bisschen schwieriger geworden. Also, das ist mal der grobe Abriss darüber, sagen wir es mal so.
Ja, gut.
So, und eine allerletzte Sache, aber ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal in diesem Podcast erwähnt. Es gibt ein neues Pflichtmodul, was alle Lizenzträger, Trainer, Wertungsrichter, Turnierleiter, Chairperson, was auch immer, alle machen müssen, zusätzlich zu euren normalen überfachlichen Einheiten, die ihr für euren Lizenzerhalt braucht, nämlich 2 LEs in der Schulung interpersonelle Gewalt. Die müssen dieses Jahr noch gemacht werden, denn die sind schon notwendig für nächstes Jahr, also für den nächsten Lizenzerhalts oder für den nächsten Lizenzzeitraum 26/27. Das heißt, ihr habt jetzt noch 11 Monate Zeit, 2 Lerneinheiten in diesem Modul zu machen. Und ich glaube, es gibt relativ viele, werden da angeboten. Und die meisten davon sind auch online, wo man am Ende dann nach 1,5 Stunden, das sind 2 REs, einen kleinen Wissenstest noch machen muss. Das sind, waren hier, als wir den hatten, im TNW, waren das 6 Fragen, die man dann beantworten muss, und dann hat man quasi dieses Modul bestanden und dann hat man für 26/27 auch da alle Einheiten schon zusammen. Habe ich da noch irgendwas zu vergessen?
Nein, genau, also der Punkt ist, glaube ich, so umfassend betrachtet. Ein Punkt, über den wir kurz rübergegangen sind, aber den ich dann doch zumindest rein pro forma nochmal erwähnen wollte, ist, dass die Figurenkataloge, die unter anderem ja in den verschiedenen Tänzen gelten, eben auch in der E-Klasse gelten. Da sollte also dann eben trotzdem noch drauf geachtet werden, dass auch in der E-Klasse die gezeigten Tänze inklusive eben auch beispielsweise Paso Doble oder Wiener Walzer, für die ja auch in den B-Klassen eine Schrittbegrenzung besteht, dass man dort eben darauf achtet, auch innerhalb der Schrittbegrenzung zu bleiben.
Genau. Und vergesst nicht, dieses Jahr wird im TNW auf den Landesmeisterschaften oder vielen Landesmeisterschaften Schrittkontrolle durchgeführt. Dazu hatten wir ja auch mal, hatte ich ja auch schon mal die Termine genannt, aber guckt sonst nochmal auf der TNW-Website. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Im September, Oktober kamen die Termine raus. Einfach mal bei den News ein bisschen zurückscrollen und dann findet ihr dort alle Termine, wo dann Schrittkontrollen durchgeführt werden. Und ich bitte darum, direkt von vornherein nochmal eure Trainer zu fragen, ach hör mal, ist eigentlich meine Samba innerhalb der Schrittkontrolle oder der Schrittbegrenzung? Denn das kann auch, wenn es gröbere Verstöße sind, beziehungsweise wenn die dann öfter mal auftauchen, kann das auch zu Disqualifikationen führen von dem Turnier, und das wollen wir natürlich alle nicht, sondern dass ihr einfach guckt nochmal über eure Folgen drüber, ob da alles in der Schrittbegrenzung ist. Ansonsten habe ich nichts mehr. Tim, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was du...
Ja, ich ratter noch ganz kurz ein paar Kleinigkeiten runter. Pro forma gibt es ein paar kleine Änderungen bei den Ranglistenstichtagen. Ranglistenjahre sind ja übers Jahr so ein bisschen verschoben. Da gibt es beispielsweise bei den Master 3S Standard eine kleine Verschiebung. Der Stichtag ist jetzt der 31. Mai statt der 30. April. Und ähnlich ist das auch für die Junioren 2 und Jugend Latein. Da gab es nochmal eine Verschiebung. Und für die Master 4S Standard. Also da guckt im Zweifelsfall auch nochmal rein. Die Ranglistenstichtage sind ja eben für die Ermittlung der Qualifikation bei der Deutschen Meisterschaft relevant. Innerhalb des abgelaufenen Ranglistenjahres muss man eben die erforderliche Anzahl an Ranglistenturnieren getanzt haben, um zur entsprechenden Deutschen Meisterschaft zugelassen zu werden. Und da gab es jetzt diese Änderung der Ranglistenjahre und beziehungsweise Stichtage und eine Übergangsregelung, wie das Ganze denn jetzt für 24, 25 gehandhabt wird. Das heißt, da könnt ihr einfach reingucken, falls euch das betrifft, und euch nochmal anschauen, wann genau die Stichtage sind. Ja.
Ja.
Das Das war das. Ansonsten sind wir, glaube ich, tatsächlich im Großen und Ganzen durch. Es gibt eine kleine Ergänzung zu Turnieranmeldefristen, die jetzt diese neuen Einzeltanzwettbewerbe der E-Klasse betreffen. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht wirklich interessant oder relevant, aber erwähnt habe ich es hiermit und damit sind wir am Ende des Dokuments angekommen, was die Änderung angeht. Ja.
Perfekt. Dann haben wir auch dieses Mal wieder die komplette TSO durchgelesen. Nein, natürlich nicht. Sondern wir haben die gröbsten Änderungen auf jeden Fall einmal euch aufgezeigt. Und alles andere sind eigentlich nur relative mal Textanpassungen oder wird nochmal Chairperson überall mit eingefügt. Aber das waren eigentlich die gröbsten Sachen. Und dann sind wir eigentlich durch. Danke dir, Tim, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
Schon wieder eine knappe Stunde geworden.
Ja.
Das war dann doch länger als gedacht. Aber,
ja, also ich hatte auch gedacht, das würde dann beim zweiten Mal schneller gehen, aber es sind dann ja immer doch ein paar Sachen. Also wie gesagt, diese Folgen sind immer so lang, wie die Änderungen sind. Also wenn es kleine Änderungen sind, dann werden wir wahrscheinlich schneller durch sein, wenn es jetzt immer diese gleichen dieser Größenordnung ist, dann ist es halt eine Stunde. Aber ihr wollt ja lange Folgen, also dementsprechend kann sich jetzt hier keiner beschweren. Aber ich weiß, macht er trotzdem. Na gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Dienstag und hoffentlich bis zum nächsten Mal, dann in zwei Wochen wieder.
Alles Gute.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.